You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks.
Hello everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, US-Amerikanerin und Redakteurin.
Hallo und herzlich willkommen auch von mir, Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen. Und willkommen zu einer Folge, ja, in der wir viel reden müssen über Amerika und was da passiert ist. Aber ehrlich gesagt bin ich immer noch ein bisschen sprachlos über das, was da passiert ist vergangene Woche, vor allen Dingen am Freitag im Oval Office. Das Treffen, der Eklat im Weißen Haus zwischen Präsident Volodymyr Zelensky der Ukraine und Präsident Donald Trump und Vizepräsident J.D. Vance vor allem. Deswegen auch die heutige Folge etwas vorgezogen aus gegebenem Anlass, denn ja, Schiff ist wieder zurück aus den USA, wir sitzen uns wieder gegenüber und gucken uns immer noch so ein bisschen ungläubig an, denn es war insgesamt eine wirklich harte Woche. Also ich weiß gar nicht, wie man es anders besprechen soll.
Jede Woche seit Trumps Amtszeitbeginn war eine harte Woche, aber diese Woche besonders, besonders für Europa, besonders für uns, die blicken über den Teich. Also es ist wirklich schockierend, also was passiert ist diese Woche, besonders am Freitag. Und wie gesagt, wir saßen zusammen und haben überlegt, was wir diskutieren wollten. Und es ist manchmal schwer, die Worte zu finden.
Also ich habe sowas zumindest noch nie erlebt, noch nie gesehen. Ich weiß gar nicht, ob sowas in der Form ein Eklat zwischen Verbündeten ja eigentlich, wobei, kleine Klammer hier schon, man sieht, dass aus Sicht von Donald Trump die Ukraine nicht so ein Verbündeter ist, wie es eben noch davor in der Vorgängerregierung unter Joe Biden war. Aber dennoch, normalerweise trifft man sich bei diesen, wenn Staatsgäste, Regierungschefs zu Besuch sind, im Weißen Haus trifft man sich in diesem Oval Office, dann gibt es so eine Foto-Opportunity, dann geht die Presse rein, macht zwei Bilder, dann gibt es ein kurzes Statement, ja, ja, wir werden gemeinsam irgendwie darüber reden, bla bla bla, und dann werden alle wieder rausgescheucht. Ich habe das selber schon mal eben erlebt, aber das war ja quasi die ganze Pressekonferenz da irgendwie 40, 50 Minuten lang und dann ist es explodiert oder derailed, wie man im Englischen sagen würde. Es ist aus den Schienen gesprungen.
We gave you through this stupid president $350 billion.
You voted
we gave
for
you
your
military
president.
Equipment. You and your men are brave,
president.
But they had to use our military.
Yes. What about
if you didn't have
you
our military equipment?
You invited
if
me.
If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks.
In three okay? days, I heard it from Putin. In 3 days.
Ja, in einer Woche, wo wir haben viele Umzug hier in Deutschland gesehen wegen Karneval, Karnevalumzug, haben wir auch Umzüge gesehen in den USA, ein Parade von Weltleaders, die in den USA, in Washington war diese Woche, am Anfang der Woche mit Emmanuel Macron, der Präsident von Frankreich, der hat eine vielleicht andere Art Diplomatie einen anderen Weg genommen, eine sehr charmante Art, wo ich glaube auch, dass alle wissen, also Trump zu erreichen, muss man ein bisschen Flattery machen, ein bisschen, auf Englisch sagen wir Ass-Kissing, also küssen seinen Arsch, also immer total, oh ja, und Trump, und man hat das gesehen mit das erste Handshake, ne, der Schütteln der Hand, also Macron und Trump, das ist nicht das erste Mal, dass die zusammen vor der Kamera sind und hatten eine Art komische Handshake. Das sah mehr aus wie ein Kampf für Macht. Also wer wird das länger machen? Wer wird das harter machen? Und Macron war dieses Mal sehr gut vorbereitet, finde ich. Er hat also vielleicht, man könnte sagen, die richtige Ton getroffen von Flattery, von ja
umschmeicheln.
Umschmeicheln. Ja. Also wir sind befreundet, wir sind eng, wir sind Partner, sehr sind wir und oh ja, und das machst du alles toll, das machst du super. Aber hat Trump auch nicht erlaubt, zum Beispiel ein paar von seiner Lüge über die Bühne zu bringen. Also hat ihm auch korrigiert.
Ja, Widerspruch vor laufenden Kameras.
In eine auch charmante Art, wo er gesagt hat, no, Donald, that is not the truth. Und hat ihm dann korrigiert mit Fakten. Also wie man sieht, Trump ist gewöhnt, einfach seine eigene Wahrheit weit und breit zu verbreiten, besonders für seine Unterstützer, die glauben einfach, was er sagt. Aber das kommt nicht so gut rüber in der Rest der Welt. Und Macron hat dann die Möglichkeit benutzt, ihm zu korrigieren. Und das finde ich auch, obwohl er ne, so mit seiner Hand auf Trumps Arm und hat das sehr leicht gemacht und freundlich und so, aber trotzdem hat diese Lüge, hat es nicht erlaubt, einfach so zu stehen.
Das war schon ein besonderer Moment, das passiert ja auch nicht so häufig, eben vor laufenden Kameras den Präsidenten zu korrigieren. Bei Macron fällt mir immer der Spruch ein, Lächeln ist die eleganteste Art, dem Gegner die Zähne zu zeigen. Und das hat Macron wirklich quasi perfektioniert mit so einem Haifischgrinsen. Und dann gab es schon den nächsten, da gaben sich echt die europäischen Staatschefs die Klinke in die Hand in dem Versuch, Trump bei der Stange zu halten in der Unterstützung der Ukraine und auch die Brücke über den Atlantik eben nicht bröckeln zu lassen. Und dann kam eben Keir Starmer, der britische Premierminister, und zog sogar einen Brief, einen persönlichen des Königs, wie so eine Art Goodie, guck mal, was ich dir mitgebracht habe. Das war auch irgendwie schräg. Eine Einladung an Präsident Trump, von dem wir ja wissen, dass er eben Pomp and Circumstance so sehr liebt. Und dann kommen wir eben zu dem fatalen Treffen am Freitag dann. Aber es hatte sowas diese ganze Woche von einem, wie so einem Mafia-Boss, der quasi Hof hält und die Leute dann so wie so eine Parade dann zu sich kommen lässt und guckt, was hast du mir anzubieten? Welchen Gefallen tust du mir, damit ich dir einen tue? Und diese ganze Art und Weise, da heranzugehen, ist erschreckend.
Transactional, wie wir haben schon mehrmals gesagt, Trump ist, er sieht sich als ne, so Geschäftsmann, der einen guten Deal machen kann. Und alles jetzt.
Was kommt unter den Strich raus?
Ja. Mit seiner Außenpolitik ist auch transactional. Das ist ein Deal. Was hast du für mich? Was bekomme ich für. Entweder ob das Sicherheit ist oder, ne, also wie wir gesehen haben diese Woche. Und Starmer, wie du sagtest, also als er das Einladung rausgeholt von seiner Jacke, also wie für ein Kleinkind. Es war wirklich, oh, und das ist was Besonderes. Und oh, historisch, ganz toll. Zweite Mal von der König, das ist wirklich nie passiert. Also wirklich wie für ein Kleinkind. Und Trump hat sich total gefreut. Aber es hat funktioniert. Ich glaube, der europäische Leader sehen, dass das ist, was sie machen muss. Wir müssen irgendwas anbieten. Wir müssen was mitbringen und anbieten. Weil sagt er Trump immer, was gibt's für mich? Und die sind so gut vorbereitet und sind gekommen mit irgendwas für sich. Also
naja, und dann kam Präsident Zelensky und hatte eigentlich was im Gepäck. Denn dieser Rohstoffdeal oder dieses Abkommen um seltene Erden, die ja noch nicht mal erschlossen sind, wo man noch viel investieren muss. Viele, möglicherweise liegen sie in russisch besetztem Gebiet, also sind gar nicht mehr zugänglich so richtig. Aber trotzdem, das war so der Versuch, Trump was anzubieten, damit vor allen Dingen auch Trump seinen Anhängern und seiner Base signalisieren kann, guck mal, das habe ich für euch rausgeholt. Hier bekommen wir die seltenen Erden, werden weniger abhängig von China etc. Aber dann, dann entgleiste es vollkommen. Am Anfang ging das ja noch, dieses Treffen. Man saß da, man redet über verschiedene Dinge. Zelensky hat Trump Fotos gezeigt von Kriegsverbrechen und versucht ihn vielleicht so auch zu gewinnen auf seine Seite. Und dann ist es aber komplett entgleist.
Trump hat ihm Empfang beim der West Wing und hat sofort gesagt so, oh, you dressed up. Ne, so hat einen Kommentar über seine Klamotten gemacht, hat ihn beleidigt. Also wie man weiß, Zelensky trägt so eine Art Militärklamotten, also in Solidarität mit den Soldaten in Ukraine, kein Anzug.
Seit 3 Jahren.
Seit 3 Jahren, ja. Weil sein Land im Krieg ist seit 3 Jahren. Also wenn man erinnert, ich glaube, Trump hat was schon gegen Zelensky. Wenn man erinnert, dass die erste Amtsenthebungsverfahren gegen Trump war 2019/20, als Trump hat diese Call, dieser Anruf mit Zelensky, weil er wollte ein bisschen, also er hat gesagt, ja, du kriegst die Hilfe von uns, wenn du mich einen Gefallen tust. Ich brauche ein bisschen Information. Wie wir wissen, Hunter Biden war auf der Aufsichtsrat von einer Firma in Ukraine und er wollte ein bisschen Info über diese Aufsichtsrat, über Bidens Rolle. Und hat gesagt, du kriegst diese Assistenz nur, wenn ich irgendwas von dich kriege. Und das hat dann der Folgen, dass es hat bis zum die erste Amtsenthebung von 2 Prozess gefahren. Und ich glaube auch, dass Trump fühlt Zelensky als schuldig dafür und hat, also wie wir wissen, Rache ist irgendwas, also wenn irgendjemand hat irgendwas gegen Trump, wenn er hat einen Feind, dann bleibt diese Person. Oder ich meine, so wie man sieht, wenn man zurückkommt und sagt, Trump, du hattest recht, also ich küsse die Ringe, dann, also manchmal kriegt jemand eine zweite Chance.
Ja, Marco Rubio beispielsweise. Die waren echt Feinde, wenn man so will, und dann hat Rubio sich gedreht und jetzt ist er Außenminister. Aber wenn jemand nachtragend ist, wie ein Elefant, wie man so schön sagt, ein Elefantengedächtnis hat, gerade bei sowas, dann ist es Donald Trump. Und ich glaube, du hast da vollkommen recht, dass da so eine persönliche Animosität sowieso schon herrscht und dass er den am liebsten, er hat ihn ja im Vorfeld als Diktator ohne Wahlen bezeichnet. Dann hat er wie so getan, ach, habe ich das wirklich gesagt? Aber im Prinzip, ich glaube, das war auch so ein Schuss von Bug, der total unnötig war. Und ich glaube, da kann Trump sich auch nicht beherrschen, was das betrifft.
Ja, also, aber wie du sagtest, also normalerweise ein Treffen in Oval Office ist ein bisschen mehr Show, ne? Es ist
eine Show war es, ja.
Eine Show war das, aber nicht eine Show, dass ich frage mich, also es gibt zwei verschiedene Schools of Thought. Also manche sagen, dass das war alles geplant von Trump und Vance, dass die haben ihm eingeladen, genau das zu tun. Also Vance, wie wir gesehen haben, hat gesagt, du bist nicht dankbar genug, du sagst nicht danke oft genug. Also wir helfen, also ohne unsere Hilfe, also geht's nicht weiter und du sagst nicht danke und hat ihm geschimpft wie ein Kleinkind. Also und manche sagen, das war alles geplant, vor der Kamera zu machen. Andererseits, also ich habe auch versucht zu verstehen, wie das angefangen hat. Also wer war schuld, wenn man will, oder wie ist das off the rails gegangen? Was ist passiert?
Wie ist das entgleist, ja.
Genau, und ich glaube auch, dass von meiner Sicht, ich würde sagen, nicht, dass es geplant war. Ich glaube, das war eine Frage kommen von Zelensky. J.D. Vance hat gesagt, das hat gesprochen über die Rolle, dass die USA spielt als also in Diplomatie. Er hat gesagt, dass wir spielen eine Rolle, wir versuchen ein Ende zu der Krieg zu finden. Und dann hat Zelensky gefragt, ja, was für eine Rolle J.D. spielt die USA in Diplomatie. Wie wir wissen, also die USA saß gegenüber der Verhandlungstisch von Russland, also nur die beiden Länder, ohne die Ukraine, ohne Europa. Also und die Ukraine war ganz entsetzt darüber. Das war immer mindestens von beiden. Er hat gesagt, es gibt keine Entscheidung ohne Ukraine. Das ist ihre Krieg, die sind attackiert, die müssen entscheiden, was die akzeptieren. Also wie man sieht, das ist nicht der Fall mit Trump. Er will einen Deal machen und ob das, wenn das bedeutet, dass die USA sitzt zusammen allein mit Russland, dann so ist das. Und ich glaube, das hat wirklich, das wollte Zelensky sagen. Er wollte sagen, was ist das für Diplomatie? Und dann hat er dann weitergesprochen und hat gesagt, hat Beispiel gegeben von, guck mal, wir hatten schon ein Agreement, wir haben schon gehandelt mit den Russen in 2014. Also guck mal, jetzt haben die der Krim. Also man kann die nicht vertrauen. Und das haben wir mehrmals gesehen. Sie haben immer wieder ihr Versprechen, die sind gegengegangen. Man kann die nicht vertrauen. Das haben wir schon versucht. Also so was für Diplomatie. Und das irgendwie hat, ich glaube, diese ganze Exchange, diese ganze Conversation ausgelöst.
Ja, von da an ging es bergab buchstäblich. Mm. Also dann wurde dann der Vorwurf der Undankbarkeit. Dann schaltete sich dann eben Trump ein, der dann sagte, du riskierst hier den dritten Weltkrieg. Und das ist wirklich diese unfassbare Täter-Opfer-Umkehr. Ja, wer hier gerade eskaliert und wer hier das eigentlich auch beenden könnte sofort. Und es wird quasi Zelensky in die Schuhe geschoben, als sei er dran schuld. Und das war genau dieser Triggerpunkt, der meinte, wovon redest du? Und ich glaube, das ist der entscheidende Faktor, wenn man dieses Treffen sich nochmal anguckt, dass da zwei verschiedene Universen miteinander reden. Die eine Seite, Donald Trump mit seinem Vize J.D. Vance, die quasi diesen Konflikt, diesen Krieg als irgendeinen auf der Welt von verschiedenen betrachten, wo man quasi, der will einfach, dass das aufhört, der will dann Deckel drauf, ja, der sagt, ich bin da neutral zwischen den beiden Seiten und das ist die große Abkehr von der bisherigen amerikanischen Linie und ich versuche ja zu vermitteln und du willst es nicht kapieren, du willst hier weiter diesen Krieg führen. Und die andere Seite, eben Zelensky, der eben sagt, wovon reden wir hier? Man kann mit Putin nicht verhandeln. Es ist das Papier nicht wert, auf dem du irgendwas unterschreibst. Und ich befinde mich im Überlebenskampf mit meinem Land seit 3 Jahren. Es geht nicht darum, hier irgendwelche Rohstoffabkommen zu verhandeln, sondern es geht buchstäblich ums Überleben, weil Putin uns von der Landkarte wischen will. Und das sind zwei Universen, die aneinander keine Berührungspunkte haben, die überhaupt nicht aneinander berühren. Und für Trump und die amerikanische Seite jetzt ist das eben Ja, ich glaube, für die ist eben Zelensky ein undankbarer Schmarotzer, ja, der einfach nicht klein beigeben will, der jetzt auch noch Kontra gibt oder sagt, Moment mal, das bringt so nichts, vor laufenden Kameras, und der hier unnötig den Krieg in die Länge zieht. So sieht es, glaube ich, die Trump-Regierung. Und da haben die gesagt, nee, also so wird es schwer. Und das ist auch sehr bezeichnend. Donald Trump sagt dann auch, so wird es schwer, hier Geschäfte zu machen. Hm, ja. Er bezeichnet es als ein Geschäftsabschluss, ein Deal.
Aber wenn das wirklich ein Geschäft ist, wenn das ein Deal, dann Zelensky hat vollkommen recht. Warum soll er 500 Milliarden von die seltene Erde Access zu die USA geben, ohne was? Also Trump sieht das als, wir haben schon so viel getan und jetzt musst du uns irgendwas dafür Gutes tun. Und Zelensky sagt, ja, aber ohne eine Versprechung von Hilfe, von Sicherheit, von Unterstützung von euch, warum soll ich das unterschreiben?
Genau.
Er hat vollkommen recht auch.
Ja, aber das ist genau der Punkt. Zelensky kommt und sagt, ich will Sicherheitsgarantien. Und da sagen die, Moment mal, wir geben dir doch schon so viel und wir wollen versuchen hier auf diplomatische Weise. Aber das ist genau das, was ich meinte. Die verstehen sich auf diesen Ebenen nicht, weil Trump eben denkt, er könnte sich auf Putins Wort verlassen. Und bei diesem Telefonat, das die neulich geführt haben, entweder hat Putin ihn so eingeseift und eingelullt und gesagt, ja, keine Sorge, dass er sagt, darauf verlasse ich mich. Und wir haben eben in Europa die Erfahrung gemacht, dass man sich darauf überhaupt nicht verlassen kann. Und so werden die nie zusammenkommen. Und das wurde dann quasi von denen als aufmüpfig gesehen, als undankbar.
Wir haben gesehen, letzte Woche war der 3-Jahre-Jahrestag von der Anfang der Krieg. Mhm. Und in der UNO gab es eine Abstimmung.
Eine Resolution, die den Krieg quasi verurteilt, aber nicht eben in Betracht zieht, wer der Aggressor hier ist. Also eine sehr russlandfreundliche Position. Und da haben die USA zum ersten Mal eben mit Russland und Nordkorea und anderen Ländern abgestimmt gegen die europäischen Verbündeten, die sich enthalten haben. Und Großbritannien und Frankreich haben nicht ihr Vetorecht gezogen. Es wäre sowieso das erste Mal in Jahrzehnten gewesen, dass sie das gemacht haben. Und die wollten dann den Verbündeten USA nicht verprellen. Aber das war schon
das erste Mal in der Geschichte der UNO. Ich meine, das ist
das
wirklich
war schon ein hartes Stück, ja.
Dass wir haben zugestimmt mit Russland, Iran, Nordkorea, ist unfassbar. Und es zeigt auch, dass wir gehen in eine Richtung, das komplett neu ist. Das in 80 Jahre Außenpolitik seit der Ende des Zweiten Weltkriegs ist eine Zeitwende. Und ich muss sagen auch, als Amerikanerin jetzt in Ausland, ich lebe im Ausland, hat man immer das Gefühl, dass wir waren the good guys, ne? Also wir sind auf die richtige Seite der Geschichte. Und man kann auch, es war immer nicht der Fall, also es gibt mehrere Beispiele von Fehler in US-Außenpolitik, in Sachen, wo wir involviert waren,
Irak,
wo wir nicht die good guys waren, ja. Auf jeden Fall. Aber haben wir das Gefühl mindestens, dass wir sind auf die Seite von der demokratische Prozess.
Den Anspruch zumindest
Menschen,
hatten die USA
immer. Menschenrechten, genau. Also das ist das Gefühl mindestens. Mhm. Du siehst, es ist immer so, dass Deutsche sind baff, wenn die sehen so viel amerikanische Flagge, weil das passiert hier nicht. Mhm. Ne? Also, aber Amerikaner haben die auf die T-Shirts, auf die Rucksäcke, im Garten vor der Haustür.
Sehr patriotisch.
Sehr patriotisch. Aber wir sind the good guys, also im Kopf. Also es ist das Geschichte von unserem Land. Und man muss jetzt sagen, wofür stehen wir jetzt, wenn es also in diese Richtung geht? Wir stehen auf die Seite, wie gesagt, mit Russland. Also wir sind in eine neue Axis of Evil, wie George Bush gesagt hat. Das ist eine ganz, ganz andere Richtung. Und ich frage mich auch, Außenpolitik ist irgendwas, wo Amerikaner manchmal, ja, passen nicht so viel auf. Es hat nichts mit ihrem Leben zu tun. Wir haben von dem Preis von Eier gesprochen und wie das war ein Thema in der Wahlkampf und
Inflation.
Der ja. Witz ist, dass ne, so für Amerikaner ist es wichtiger, dass die Preise von Eier kommen runter als also jeder andere Problem. Aber also dieses Mal hatte ich auch das Gefühl, als ich in die Staaten war letzte Woche, dass die Schlagzeilen kommen ein nach der andere in die letzte Zeit. Also Trump ist vor der Kamera, also 10-mal am Tag. Man macht da Fernsehen an abends und da ist er auf Fox News live in ein Interview mit Elon Musk. Also man kann also sich nicht verstecken. Und so viele Leute sagen jetzt, also es ist einfach zu viel für mich. Ich habe auch mein eigenes Leben. Ne? So, meine Kinder brauchen was. Ich habe Arbeit, ich habe eine Familie. Also ich kann nicht jedes Mal entsetzt sein, wenn ich eine neue Schlagzeile lese. Das ist einfach zu viel. Manchmal, ich
ja,
muss
so geht's
mich,
hier ja auch vielen in Deutschland.
Ja, ich muss mich schützen. Ich muss das ein bisschen ausblenden, weil sonst drehe ich komplett durch. Aber ich habe auch das Gefühl, dass dieses Mal, also was Freitag passiert ist im Weißen Haus, also wenn ich auf meine Facebook-Seite gehe und ich nehme manchmal eine Temperatur von, was sagen Leute, mit denen ich aufgewachsen bin, aus Green Bay, weil das ist mehr eine gemischte Tüte von politischer Meinung.
Eine bunte Tüte, würde eine man bunte,
sagen. Mixed Bag, sagen wir. Aber, also es war verschiedene Meinungen, aber da war ganz heiß diskutiert. Es gab einfach entweder oder. Du warst entweder auf die Seite von, das war eine Schande, das war peinlich, das kann nicht passieren, das war so entsetzend. Oder hat man die Seite von, ja, also er war nicht dankbar genug, Trump hat recht, wir haben schon so viel geholfen. Also das war, dass er saß da in Oval Office und nicht im Anzug auch und hat sich nicht bedankt und hat dann mit Trump gestritten. Also es zeigt, dass er kein Interesse hat, diesen Krieg zu enden und warum sollen wir weiterhelfen. Also man hat zwei verschiedene Meinungen, aber was ich interessant fand, war, dass es diskutiert war. Das hat irgendwie, es hat die Leute geprägt und hat man auch gesehen, es gab auch Proteste danach in Times Square, große Unterstützung für Ukraine mit großer Flagge in Times Square am Wochenende.
Auch es gibt ja auch viele ukrainische Amerikaner, also Amerikaner, die Wurzeln in der Ukraine haben.
Absolut.
Ja.
Auch in Vermont, J.D. Vance und Familie war auf der Weg zu einem Skigebiet, also einen Skiurlaub zu machen. Und auf die Straßen zeigt Fox News auch, dass eine lange Gruppe von Protester waren auf die Straßenseiten mit Schilder, Slava Ukraini, aber auch an das Skigebiet, dass die mussten die Vans-Familie irgendwo anders hinbringen, weil es gab so viele Protester da überall. Also es gibt eine Reaktion auf diese Treff, das man sieht nicht so häufig. Und ich frage mich dann, was die weiteren Auswirkungen sind.
Es ist wie so vieles in den USA, je nachdem, wen man fragt zu diesem Vorfall, diesem Eklat im Weißen Haus. Auf der republikanischen Seite eher, ja, also der hat doch gezeigt, wir wollen hier versuchen, einen Frieden herzustellen und der sperrt sich, so ungefähr. Und die demokratische Seite gab es wirklich entsetzte Reaktionen, blanker Horror sozusagen, dass eben diese Zäsur, man kann es wirklich, du hast vollkommen recht, Jeff, man kann es nicht anders beschreiben. Jetzt muss man natürlich sagen, die Haltung der Trump-Vance-Regierung gegenüber der Ukraine ist jetzt auch nicht überraschend. Schon im Wahlkampf hatte J.D. Vance gesagt, diese Hilfspakete, das ist zu viel, wir werden die Ukraine nicht mehr unterstützen. Ich habe das in so vielen, auch für unsere Doku zur US-Wahl, in so vielen Interviews, die ich dafür gegeben habe, immer gesagt, das wird für die Ukraine schwer, wenn Donald Trump und J.D. Vance gewinnen und ins Weiße Haus einziehen. Insofern ist diese Skepsis auch gegenüber Zelensky, das ist nicht so überraschend. Was aber so eklatant klar geworden ist, und ich weiß nicht, wer bis jetzt diesen Schuss nicht gehört hat, was sonst noch passieren soll, wie die USA unter Donald Trump und J.D. Vance eben sich abgewendet haben von dieser liberalen, demokratischen Weltordnung, die sie aufgebaut haben, geprägt haben nach dem Zweiten Weltkrieg, für die sie immer auch standen, wo du sagst, klar, nicht immer, dass auch eingehalten haben und da auch nicht wirklich ein Paradebeispiel für waren, aber trotzdem auch profitiert haben davon natürlich. Und wenn ich mir vorstelle, von einem John F. Kennedy, der in Berlin sagt, ich bin ein Berliner, ja, wir werden hier jeden Fitzel Westberlins verteidigen. Ein Ronald Reagan, der sagt, Mr. Gorbatschow, reißen Sie diese Mauer ein. Wir versuchen hier für die Freiheit einzustehen und den Kampf dafür. Die müssen sich im Grab umdrehen bei dem, was da jetzt passiert
und
ist.
Und jetzt in dieser Woche bei der Kabinett-Meeting am Mittwoch, wo Trump hat gesagt, the European Union was formed in order to screw the United States. Also und diese Worte. Also
Europa ist geschaffen worden, nur um den USA zu schaden.
Ja. Ja. Also Schaden ist ein nettes Wort dafür. Also wirklich, also diese, genau wie du sagtest, also das ist eine Umdrehung, eine Zeitwende. Wir haben auch in der Wahlkampf gehört, hey, wenn Europa nicht bezahlt für NATO, dann würde ich sagen zu Putin, dass er kann tun whatever the hell he wants, was er immer er will. Das ist nicht irgendwie, es soll nicht überraschend sein. Also wir haben das gehört, wie so häufig mit Trump. Also er sagt das in plain text, er sagt das ganz genau. Es ist nicht, dass wir das nie vorher gehört haben, aber trotzdem, jedes Mal sind wir schockiert.
Ja, dass es dann tatsächlich so eingetreten ist oder eintritt, Absolut, ich gebe dir da recht. Also das ist wirklich eine Abkehr, ich kann es nur nochmal wiederholen, eben die EU als feindliches Projekt zu bezeichnen, aber diese Abkehr von einer liberalen Weltordnung, für die USA in welcher Form dann auch immer standen und die US-Außenpolitik unter Donald Trump ist eine, die ein antagonistisches Verhältnis zum Rest der Welt hat, wo sie eben nicht auch als Schutzpatron sich sieht für bestimmte Werte, für die liberale, freiheitliche Demokratie, sondern eine gewisse Faszination mit autokratischen Regimen, wie eben Putins Russland. Ich glaube, vielleicht sind da taktische Gedankenspiele dahinter, dass man versucht, Russland von China loszueisen. Aber ich glaube, das ist ein totaler Holzweg, weil Putin, also der dürfte nach dieser Woche, ich glaube, der kann sein Glück kaum fassen. Hm. Also da werden sowas von die Sektkorken, die Krim-Sektkorken im Kreml geknallt haben. Denn Putin sagt ja die ganze Zeit, wir müssen Zelensky absetzen, austauschen und wir wollen ja Frieden und eine komplette Verdrehung, ja, wer hier der Aggressor ist und wer diesen Krieg vor allen Dingen sofort beenden könnte. Hm. Das wird da komplett im Weißen Haus ausgeblendet. Es könnte sofort, wenn Putin daran Interesse hätte, würden die Waffen morgen oder heute noch schweigen. Ja. Und diese Verkehrung, und das hatten wir in der letzten Folge auch schon mal angesprochen, wir haben eine persönliche Beziehung zu diesem transatlantischen Verhältnis. Ich bin in Wiesbaden aufgewachsen, in der Nähe von einem amerikanischen Soldatenhousing. Dass die Amerikaner und wir, Verbündete, und so enge, dass sie sogar hier bei uns wohnen und ich dort spielen gegangen bin, auf deren Spielplätzen und so. Damit bin ich aufgewachsen. Das ist so verwoben in meiner Weltsicht, dass diese, und auch wenn es, wie du sagst, mit Ansage ist und jetzt nicht neu ist, das ist jetzt nicht am Freitag zum ersten Mal aus dem Hut gezaubert worden, sondern es ist quasi die Konsequenz eigentlich der ganzen Haltung von vornherein. Und trotzdem ist es ja schockierend, verstörend und ich glaube, die Reaktion der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas war schon berechtigt. Die sagte, die freiheitliche, liberale Weltordnung, die Demokratie hat jetzt in den USA keinen Champion mehr und jetzt liegt es an uns. Wir Europäer müssen. Ich habe das auch so oft schon gesagt, du auch. Vielleicht ist jetzt die Chance, dass Europa zusammenrückt. Mhm. Wenn nicht jetzt, wann dann? Allerdings sehen wir ja schon, wie da die Risse drin sind. Es gibt jetzt kommende Woche einen Sondergipfel der EU, wo Viktor Orban, Ungarns Regierungschef, jetzt schon sagt, nee, eine Resolution, wo wir oder irgendein Abkommen, wo wir quasi Russland verurteilen, das werde ich nicht unterzeichnen. Also eine geeinte Front wird es da, glaube ich, nicht geben, aber da muss der Rest einfach dann halt ohne, glaube ich, sich zusammenziehen und da in die Bresche springen. Ja. Die Frage ist nur, ob das möglich sein wird, weil die USA sind ja auch nicht so plötzlich zu ersetzen. Also sowohl von den Materiallieferungen als auch von dem Zielkoordinaten, Geheimdienst-Support oder auch allein Starlink, ja, die Satelliten eines Elon Musk, die die ukrainische Armee braucht, um sich zu verteidigen, wenn die über Nacht abgeschaltet werden würden, dann würde das, glaube ich, ziemlich schwierig. Wir werden jetzt versuchen, glaube ich, ganz, ganz viel. Deswegen sind auch die Koalitionsverhandlungen in Deutschland gerade nochmal brisanter geworden und laufen ja eben auch schon, weil ich glaube, Deutschland auch als eine der Führungsmächte in Europa muss ganz, ganz schnell auf die Beine kommen und zu einer handlungsfähigen Regierung kommen, die da eben die Zeichen der Zeit erkannt hat.
Ja, es gibt auf jeden Fall viel zu tun. Und in Europa ist es schon seit die erste Trump-Amtszeit, ne, also schon darüber gesprochen. Es war dann so, oh, wir müssen mehr tun für unsere eigene Sicherheit. Also seit der Anfang der Krieg. Aber jetzt wird's ernst, ne? Also in einer Art, dass wir, also ich glaube auch, dass irgendwie Europa hat auch das Gefühl, oh, es führt irgendwie, also es ist, wir bleiben. Also du hast gesagt am Ende unserer letzten Folge, also ja, es gibt eine Beziehung hier, dass das wird bleiben, das wird intakt sein. Aber jetzt für das, ich habe das Gefühl, jetzt wirklich für das erste Mal, dass Leute können vorstellen, eine Welt, wo es nicht mehr der Fall ist, muss man das sehen, muss man, sonst hat man da Kopf im Sand.
Ja, ich fürchte, du hast recht und das ist das, was mich an dieser Woche so mitgenommen hat auch in vielerlei Hinsicht, dass eben diese Verlässlichkeit, dass wir doch eigentlich Partner sind, das in Frage gestellt ist. Gleichzeitig bin ich immer noch dabei, denke, naja, auch, das hat auch der NATO-Generalsekretär Mark Rutte, hat gesagt, die Ukraine muss trotzdem irgendwie versuchen, irgendeinen Draht weiterhin zu den USA zu finden. Und das kann auch jetzt nicht über Nacht so abgewickelt werden. Aber das ist wirklich bedrückend in vielerlei Hinsicht. Und es war ja schon mit der Rede von J.D. Vance in München bei der Sicherheitskonferenz, hat sich das ja auch schon angedeutet. Da war das schon der Schock. Jetzt eben dieser Eklat im Weißen Haus, das ist, ja, wir gucken uns mit großen Fragezeichen an, weil es eben so uns persönlich auch betrifft.
Ja, also ich kriege regelmäßig Textanrufe von Freunden. Also es ist wirklich eine Phase, wo man fragt, das war das Schlimmste, das ist schlimmer kann das nicht werden. Aber dann passiert was und ich glaube auch Freitag war auch sowas, wo man sagt, ich dachte, es könnte nicht schlimmer werden, aber I was wrong. Also, insofern.
Glaubst du denn, dass Präsident Zelensky bei aller Frustration, die er da auch hatte, und er ist ja wirklich so abgekanzelt worden auch, und ich glaube, die Ukraine ist, da ist eine Menge Wut und Enttäuschung auch in der Ukraine, weil die eben sich auch angegriffen gefühlt haben dadurch. Aber glaubst du, dass er sich taktisch da hätte besser verhalten sollen und das irgendwie nicht nochmal Kontra geben müssen oder einfach schlucken sollen in gewisser Weise, um da ein Draht zu behalten? Also das würde voraussetzen, dass man denkt, Trump lässt sich durch taktisches Geschick, durch Umschmeicheln und so steuern irgendwie. Aber es lässt halt vollkommen außer Acht, dass der ja schon seit langem sehr konfrontativ auf diesen Krieg blickt und eine Abkehr eben von, ich wiederhole mich hier ständig nochmal, diese Abkehr von dieser liberalen Weltordnung eigentlich Linie ist. Ja. Und deswegen weiß ich nicht, ob er das hätte besser machen können.
Einerseits, man denkt, also als Ukrainer würde ich denken, oh, just let him have it. Also, how dare you? Redet mit mir so. Ich bin im Krieg seit 3 Jahren wegen.
Ja, aber genau deswegen, weil er die Waffen der Amerikaner braucht, hätte er nicht vielleicht doch noch.
Genau,
oder?
Genau. Das ist einfach wie ein, wenn irgendwas juckt und du kratzt das und es tut richtig gut. Aber danach hat man Schmerzen. Und ja, okay, als Diplomat, also von einer Perspektive von Handeln und dass die Ukraine auf jeden Fall braucht, die USA, er könnte, ja, weiß ich nicht. Also ich glaube auch, dass Teil von das Problem, wo es schiefgelaufen ist, war teilweise vielleicht ein bisschen sprachliche Probleme. Ich glaube, das ist angekommen, es ist nicht wie er das so meinte. Er wollte eine Diskussion haben, aber der Lieferung war ein bisschen kombatisch.
Es kam schroff rüber, meinst du?
Irgendwie.
Du meinst, wenn er auf Ukrainisch gesprochen hätte, hätte er das nuancierter
genau
sagen können.
Genau, und vielleicht auch, wenn er, na so, wenn die Dankeschön hören wollen, dann okay, fein, vielleicht ein paar Mal Dankeschön, ein paar. Aber das ist wirklich, man redet nicht so mit der Anführer von einem Land, der auch ein Partner ist, ein Ally. Und in dieser Art vor der Kamera. Also entweder sagt man so, okay, gut, dann diskutieren wir weiter später, wenn wir zusammen sind. Oder man lässt sich nicht aufregen. Aber ja, Zelensky, ich glaube auch, dass wenn er rückblickt, vielleicht denkt er, Scheiße, ich sollte einfach Klappe halten und nicken und einfach Dankeschön sagen und so weiter. Aber er wollte auch erzählen. Also es war seine Frustration und wahrscheinlich seine Ärger auch. Wie gesagt, dass er war nicht dabei, als USA verhandelt hat mit Russland. Aber er wollte, also manchmal muss man auch denken an sein eigenes Land. Und er will stark sein für sein eigenes Land. Und wenn er dann sitzt da wie ein Kleinkind und ist beschimpft von Trump und Vance, dann kommt man wie ein Hund mit der Schwanz zwischen der Beine zurück und
wie ein geprügelter Hund, würde man im Deutschen sagen.
Eine geprügelte, okay, wir sagen Tail between the legs. Also das hilft nicht auch. Manchmal ist es auch eine Frage von, ich muss meinen Land Kraft geben, ich muss ein gutes Beispiel sein, ich muss zeigen, wie man stark ist. Und ich glaube, dass er hat das auch im Kopf. Also ich glaube, er weiß auch, dass es gibt eine bestimmte Fatigue in die Welt, dass dieser Krieg so lange, so 3 Jahre jetzt. Und also der Aufmerksamkeit von die Welt. Also es gibt 4 verschiedene eigentlich andere Kriege, andere Probleme in die Welt. Und er muss kämpfen für diese Aufmerksamkeit und für die Sympathie von anderen Ländern.
Naja, er ist in diesem Zusammenhang ja auch mit Joe Biden aneinander geraten. Und auch Jake Sullivan, der Sicherheitsberater von Joe Biden, hat auch mal in etwas frustrierten Ton mal gesagt, oh Mann, ein bisschen mehr Dankbarkeit wäre angebracht. Aber grundsätzlich war nie in Frage gestellt, dass die USA und die Ukraine da in einem Boot sitzen und Verbündete sind. Und insofern, das ist jetzt auch da die Wendung. Und Zelensky sagt ja, wo er steht und geht, immer Danke. Aber in dem Fall jetzt nicht im Oval Office direkt. Und ich fand auch sehr bezeichnend, dass J.D. Vance ihm an einer Stelle mal vorgeworfen hat. Und du hast hier letztes Jahr Wahlkampf geführt für die andere Seite, für die demokratische Seite bei einem Besuch in Pennsylvania. Was übrigens so auch gar nicht stimmt. Denn Zelensky hat eine Waffen-Munitionsfabrik in Pennsylvania besucht. Da war zwar der Gouverneur Shapiro dabei, ein berühmter oder bekannter Demokrat. Aber er hat da nicht Wahlkampf gemacht für Kamala Harris, sondern er hat sich bedankt.
Er war sehr vorsichtig.
Genau, sich bedankt bei den Menschen, die dort diese Munition zusammenschrauben für die Unterstützung und all das. Und das wird aber auf republikanischer Seite, wird ihm das immer noch krumm genommen. Also ich sehe, da sind so viele alte Konflikte, die da eben noch drunter geschwelt haben. Aber was hältst du von der Theorie, Jeff, dass Trump quasi einen Schuldigen auch sucht, dass sein Wahlversprechen, er könnte diesen Krieg in 24 Stunden, noch bevor er überhaupt eingeführt ist ins Amt, wieder beenden, Und er merkt jetzt, das geht nicht so schnell. Mhm. Und jetzt hat er quasi auf offener Bühne, ja, vor laufenden Kameras einen Schuldigen gesucht, dem er sagen kann, guck mal, ich würde es ja, ja, typisch Trump, ne? Wenn er was klappt, dann war er es und wenn was schief geht, waren es die anderen. Aber sagt, hier, guck mal.
Es wird schwer, ein Deal zu machen.
Genau, das geht nicht so schnell, mhm, also bist du dran schuld. Mhm. Du riskierst hier den dritten Weltkrieg.
Ja, 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 genau. Also typisch Trump, ne? So, wenn irgendwas klappt, dann er kriegt der Lob oder soll der Lob kriegen in seine, mhm, Meinung. Und wenn nicht, dann jemand anders ist schuld. Das ist ganz, ganz typisch von ihm. Ich glaube auch, dass er will dieses Versprechen zeigen, dass er hat alles getan. Wenn er nur die Einzige da am Handeln wäre, dann könnte er das schaffen. Aber Zelensky ist das Problem. Mhm. Trump ist, genau, es nicht. Und ich glaube auch, was die Amerikaner verpassen ein bisschen, ist, dass die Ukraine kämpft für uns allen. Und das ist irgendwas, das irgendwie geht über den Kopf. Es ist gesehen, ich habe diesen Streit auch mit meinem Vater gehabt. Warum schicken wir unsere Geld? Wo geht das? Zelensky sagt, mein Vater hat Häuser in Florida. Und was voll stimmt überhaupt nicht. Aber er fragt, wo geht dieses Geld? Und also man muss auch sagen, dass viel von dieses Geld geht in Firma in die USA, weil wir produzieren die Waffen, mhm, die Panzer und so weiter, was benutzt wird. Insofern, es geht zurück in unsere Tasche. Und das ist irgendwas, das man verpasst auch, diese ganze, so, wo geht das Geld hin? Also, aber der Kampf ist ein für der Demokratie. Und das ist irgendwas, das ist die ukrainische Leben on the line. Und die wenigste, was wir machen können, ist diese Unterstützung. Und das ist irgendwas, das diese Verständnis dafür fehlt, finde ich.
Absolut. Donald Trump sieht den Krieg gegen die Ukraine als einen regionalen Konflikt in gewisser Weise und scheint nicht zu verstehen oder will nicht verstehen oder es ist ihm egal, ich weiß es nicht, dass es um mehr geht eben. Dass die komplette Sicherheitsarchitektur Europas, des wichtigsten Verbündeten und auch das stärkste Land der Welt braucht Verbündete, da komme ich wieder zu diesem Punkt, aber dass die in Gefahr ist. Und dass das viel mehr, deswegen hat ja auch Zelensky gesagt, ja, ihr habt hier einen schönen Atlantik, einen schönen Ozean dazwischen, aber das wird euch auch betreffen. Mhm. Und das fand, glaube ich, Trump besonders beleidigend, wo er dann sofort sagte, nee, das weißt du doch gar nicht, uns wird es hier super gehen. Ja. Und er versteht da nicht diese geopolitischen Verschiebungen, die da gerade stattfinden oder will es, wie gesagt, nicht, weil es eben für Trump ein Konzert Recht des Stärkeren, ein Konzert der Mächtigen, jeder für sich und es gibt keine Bündnis in dem Sinne. Und das ist das Schockierende, glaube ich, dass, wie du sagtest, eigentlich schon längst klar war, aber jetzt ist es einmal so richtig krass bewusst geworden, dass Europa im Prinzip jetzt, wenn es hart auf hart kommt, zumindest allein zu sein scheint und sich selber zusammenraufen muss und zusammenstehen muss und vor allen Dingen investieren muss in eine, auch wenn das nicht schnell geht und es sehr viel Geld kosten wird, in eine Verteidigungssicherheitspolitik, wo wir im Zweifel die Amerikaner zumindest erstmal nicht sofort brauchen oder brauchen müssen, weil wir eben uns nicht mehr darauf verlassen können. Und das ist das Bittere nach dieser Woche.
Und das wird eine große Herausforderung für die neue deutsche Regierung, auf jeden Fall. Und für ganz Europa. Mhm. Wir werden sehen, wie das wird wirklich schwierig. In diesem Sinne, ich glaube, letzte Woche, wie gesagt, haben wir diskutiert ein bisschen, wie wir das sehen, Glas halb voll oder leer. Letzte Woche, Ingo, hast du gesagt, immer noch halb voll. Du warst immer noch ein bisschen optimistisch, dass der Beziehung halten wird. Bist du 2 Wochen später immer so optimistisch?
Na, grundsätzlich natürlich schon irgendwie, weil ich ja sehe, welche Verbindungen es über den Atlantik auf so vielen anderen Ebenen gibt und ich weigere mich irgendwie innerlich, das irgendwie so fatalistisch zu sehen, aber gleichzeitig muss man, glaube ich, sehr, sehr realistisch sein. Für diese Regierung, Trump-Vance, da gibt es keine Verpflichtung, kein Gefühl irgendwie dafür, da jetzt einzustehen, sondern es geht nur darum, wie so ein Mafia-Boss eben, was kommt unterm Strich für mich raus, welchen Gefallen tust du mir? Es hatte ja fast auch diese Szene am Freitag, ne? Gibt es ja in der Pate, wo Don Corleone da sitzt, oh, you come to my house and you ask me, ne? Du kommst hier zu mir und du fragst mich, ja, genau. Also, und in dieser Richtung, so sehen die USA das und wenn da eben man sich drauf verlassen müsste, im Zweifel, ist es eben nicht selbstverständlich. Ich will nicht ausschließen, dass es eine Unterstützung trotzdem gäbe und auch da ja noch eine Menge andere Politiker in den USA ja auch Einfluss vielleicht auch haben könnten im Kongress, aber grundsätzlich ist das, wie du sagtest, eine Zäsur und eine, die wirklich viele Fundamente erschüttert, auf deren wir unsere Weltsicht, unsere Sicherheitsarchitektur basiert haben und das ist der bislang krasseste Weckruf gewesen. Und wenn die Europäer das jetzt nicht kapiert haben, dass sie eben sehr viel eigenständiger sein müssen und vor allen Dingen zusammenhalten müssen, weil sie nur gemeinsam irgendwie stark sind, ja, dann weiß ich nicht, was noch passieren soll. Und dafür gibt es ja jetzt eben das Treffen jetzt am Wochenende in London mit vielen europäischen Staatschefs, wo auch Zelensky da ist, den Sondergipfel der EU im Laufe der Woche. Und ich bin mal gespannt, welche Reaktionen, welche Lehren da gezogen werden aus Sicht der Europäer. Aber es wird ungemütlich, fürchte ich. Insofern können wir diese Folge nicht mit einem wirklich, wird schon irgendwie
nicht
klappen.
Nicht mit großen Farbebrille tragen.
Ja, beenden. Ja. Aber es bringt natürlich auch nichts, jetzt hier den Kopf in den Sand zu stecken und zu jammern, sondern wir werden es weiter beobachten.
Ja, wie General Ben Hodges in seinem letzten Doku-Film gesagt hat, nicht meckern, machen.
In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit in einer Folge mit einer folgenreichen Entwicklung in den USA. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.
Bis dann.
Und wer bis zur nächsten Folge nicht warten mag und einen anderen Podcast sich anhören möchte, dem stellen wir folgenden Hörtipp vor, und zwar mit der Frage, ob ihr schon mal etwas über Magic Mushrooms gehört habt. Psychedelische Pilze, die in der Kultur von Mexikos Indigenen ja schon seit Jahrhunderten zur Heilung von Krankheiten verwendet werden. Und seit ein paar Jahren interessiert sich auch die Wissenschaft sehr für den Wirkstoff, und ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus, Psilocybin. Der ist da drin und der könnte bei der Behandlung von Depressionen, von Angststörungen, von vielen psychischen Krankheiten bahnbrechend sein, so die Hoffnung. Und unsere ARD-Korrespondentin Marie-Christine Böse, die war zu diesem Thema in Mexiko, in den USA unterwegs und hat sich angeschaut, einerseits, wie die Pilze bisher genutzt wurden, vor allen Dingen aber, was die Wissenschaft über die Wirkstoffe nun herausgefunden hat und wie sie künftig genutzt werden könnten. Jeden Freitag gibt es ja den Weltspiegel-Podcast und eine Folge zu einem Auslandsthema aus verschiedenen Perspektiven. Und diese Folge lautet eben Magic Mushrooms, kann der Trip uns heilen? Verlinken wir euch in den Shownotes. Ihr findet es aber auch überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Hört doch mal rein.